ne?
Als wir Papst wurden, da gab es...
Eine der prominentesten Fahrgefangenen, die Politikerin Ingrid Betancourt, war im vergangenen Jahr nach mehr als 6 Jahren Geiselhaft befreit worden.
Genau mein Wetter.
Ich verknüpfe alle Medien untereinander. Also ich benutze zum Beispiel Google relativ häufig und alle möglichen Funktionen von Google, sprich Kalender, News und Sonstiges. Und lassen wir dann halt aktuelle News aufs Handy schicken oder meinen Kalender auch aufs Handy schicken als Erinnerung. Und das ist dann sozusagen nochmal der Empfänger in dem, was im Internet steht, falls ich gerade keinen Internetzugang habe. Internet und Medien, würde ich schätzen, umgibt mich fast schon, was ich, 12 Stunden am Tag und den Rest schlafe ich.
Die Medien beeinflussen uns ja in der Hauptsache durch ihre Existenz und gar nicht so sehr durch die konkreten Inhalte, die jeweils gebracht werden. Das Fernsehen hat unser Leben dadurch verändert, dass wir mehrere Stunden am Tag damit verbringen, uns von dieser Glotze berieseln zu lassen. Wahrscheinlich sind wir heute stärker von solchen Apparaten umstellt. Dazu ist eine interessante Veränderung gekommen, nämlich, dass wir jetzt sehr viel stärker mit Eigenaktivität gefordert werden. Wir glauben, wir würden aktiv herumsuchen, surfen. Es war ja klar zu sehen, dass die Einführung des Radios hat das Familienleben verändert, die Einführung des Fernsehens noch einmal. Die Einführung des Computers tut das sicher auch noch einmal.
Über 3000 Bewerber.
Microblogging, das ist Bloggen in Kurzform. Bloggen, das Internet-Tagebuch führen, das ist ja inzwischen so fast eine Mode geworden.
Und Pflegemittel, zum Beispiel Focus Daily.
Ja, und das war's von mir vom Sport. Jetzt geht's weiter in Hamburg, die Tagesschau. Marc Bartner, guten Morgen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren.
Die Mediengesellschaft erwacht.
Das fängt an, ich stehe morgens auf, dann habe ich erstmal mein Handy als Wecker, kriege dann da bestimmt schon 2 SMS von Google, welche Nachrichten heute interessant sind. Dann gehe ich frühstücken, höre Radio dabei, fahre in die Schule, höre auch Radio dabei.
Radio läuft eigentlich immer im Hintergrund, gerade morgens oder so. Das ist eher so für zum Vorbeigehen, die Information zum Vorbeigehen, zum in den Tag gehen. Wenn ich jetzt mich da genauer über was informieren will, dann lese ich im Laufe des Tages irgendwie die Zeitung oder halt dann später gucke ich im Internet nochmal nach, wenn ich ganz aktuelle Sachen haben will.
Anna Schendke und Erik-Jan Krausch sind in der 12. Klasse des Helmholtz-Gymnasiums in Frankfurt. Für sie, wie für die meisten anderen jungen Menschen und Kinder, sind Medien wie Handy, Computer und Internet selbstverständlich. Sie begleiten sie von morgens bis abends. Wer am Abend eine Fernsehsendung verpasst hat, bekommt deren Inhalte und Highlights auf den Computer oder auf sein Handy geliefert, wie etwa bei Deutschland sucht den Superstar.
Bei solchen Sendungen ist es vor allem so, dass die vielleicht gar nicht mehr richtig geguckt werden, aber immer so Ausschnitte im Internet auftauchen von besonders dummen Personen, die da mitgemacht haben oder schlechten Personen, die da mitgemacht haben. Und dann werden die rumgeschickt, weil der eine fand es lustig und schickt es weiter und da ist natürlich überall dann groß dieses Deutschland sucht den Superstar-Zeichen im Hintergrund und jeder kannte dann auf einmal diese Person, die irgendwie sich da und da versungen hat.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Dann kommt das Glück von ganz allein.
Schiebe ich. Die Wolken weiter.
Komm mir, du vermisst mich.
Die jungen Menschen, die sich daran versuchen, zeitweise in der Medienwelt zum Superstar zu mutieren, sie sind nur die sichtbare Spitze eines Eisberges. In den Tiefen des Internets präsentieren sich vor allem die jungen Menschen von heute in virtuellen Gemeinschaften auf Plattformen wie Facebook, StudiVZ oder SchülerVZ.
Der Zukunftsforscher und Science-Fiction-Autor Karl-Heinz Steinmüller spricht angesichts dieser Netzwerke davon, dass die ganze Gesellschaft sich gewandelt hat.
Es ist ja unglaublich, wie viel stärker heute die Menschen vernetzt sind. Wenn wir uns so 100 Jahre zurückversetzen, gerade noch auf dem Dorf, da hatte man vielleicht 50 oder 100 Leute, die man kannte. Heutzutage muss man seine Bekanntschaften schon in Facebook oder sonst wo organisieren, weil man sonst den Überblick verliert. Und man kann über die Kontakte dann wieder Kontakte bekommen, Informationen bekommen, sich Leute raussuchen, die über etwas Spezielles Bescheid wissen und dann deren Wissen nutzen. Weil die ganze Gesellschaft ist da anders organisiert.
Eine Medienwelt, in der die Tendenz herrscht, dass die Konsumenten zugleich agieren, Zuschauer- und Autorenrolle zunehmend in eins fallen. Es ist das, was das Internet zum Kommunikationsmedium per se gewandelt hat, das sogenannte Web 2.0, ein Mitmach-Internet. Und dazu gehören auch solche Plattformen wie Facebook oder SchülerVZ. In denen legen vor allem jüngere Menschen ein Profil, eine Art Selbstporträt an und können danach mit Menschen aus aller Herren Ländern kommunizieren. Auch Erwachsene folgen immer häufiger diesem Trend. Ein Beispiel hierfür ist die Plattform Wer kennt wen. Hier verschieben sich Inhalte und Lebensformen des Wortes Freundschaft.
Diese Freunde, die in den Communities aufgelistet werden, sind ja sowas wie ein Statussymbol. Je mehr ich habe, desto beliebter bin ich, desto mehr kann ich damit auch angeben. Das sind nicht die Freundschaften, die im wirklichen Leben, also die wir auch so unter Freunden verstehen. Jedenfalls müssen sie das nicht sein. Aber was ganz wichtig war in unseren Untersuchungen, in den neueren, die wir gemacht haben, ist, viele Jugendliche haben im Netz sozusagen mit den gleichen Leuten Kontakt, mit denen sie auch in der Realität Kontakt haben. Und es besteht, zumindest wenn die noch jünger sind, eine recht große Vorsicht, Fremde in diese Freundeskreise hineinzulassen.
Sagt Professorin Helga Teunert. Sie ist Psychologin und wissenschaftliche Direktorin des JFF-Institutes für Medienpädagogik in München. Helga Teunert hat sich jahrelang eingehend mit der Wirkung neuer Medien auf Kinder und Jugendliche beschäftigt, auch mit neuen Formen wie dem Mitmach-Internet Web 2.0.
Aus dem Lebensstil heutiger junger Menschen sind diese Communities und Foren, aber auch Kommunikationsmittel wie das Handy, kaum noch wegzudenken.
Über die Rolle der neuen Medien in unserem Leben streiten sich die Geister. Ohne Zweifel ist es mit ihrer Hilfe möglich, sehr schnell und immerzu in Kontakt mit anderen sein zu können. Andererseits sehen andere aber auch die Gefahr der Individuation, der Vereinsamung.
Sie malen das Bild des vereinsamten Menschen, der zu Hause in seinem Kämmerchen von der Technik umstellt ist, mit vielen über vieles redet und schreibt, dabei aber zwischenmenschliche, reale Kontakte vernachlässigt. Der Frankfurter Soziologe Christian Stegbauer teilt diese Befürchtung nicht.
Ich glaube das nicht, weil das sieht man an diesen Web 2.0-Anwendungen. Das sind Anwendungen, wo es explizit um Beziehungen geht, um die Beziehungspflege. Und man könnte ja den Vergleich wagen mit einem Werkzeug. Und jetzt haben wir ein Werkzeug, mit dem es möglich ist, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder aufzufrischen, die man vorher fast vergessen hätte. Und insofern können wir hier durchaus sagen, das Internet ist eine Möglichkeit, ein Stück mehr Beziehungen zu pflegen, als dies vorher möglich gewesen wäre.
Und das gelte auch bei Projekten wie der Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie ist eines der herausragenden Beispiele im virtuellen Web 2.0. Hier schreiben die Anwender und Nutzer selbst an der Enzyklopädie mit, korrigieren bestehende Artikel und fügen ihr Quäntchen zum Wissen der neuen Medienwelt bei.
Während die Möglichkeiten der schönen neuen Medienwelt die einen in Euphorie versetzt, wecken sie in anderen Zweifel. Denn ein Merkmal dieser Medienwelt scheint zu sein, dass sich Privates und Öffentliches mehr und mehr vermischen.
Der Strukturwandel der Öffentlichkeit, von dem der Philosoph Jürgen Habermas sprach, hat sozusagen an Fahrt aufgenommen.
Öffentliches und Privates sind in manchen Bereichen kaum mehr voneinander zu trennen. Auf der Bühne des weltweiten Internets kann man von zu Hause aus den Part der Hauptrolle übernehmen.
Im Moment ist es halt, glaube ich, auch so, dass da jeder probiert, so möglichst so individuelle Informationen zu bekommen, dass es alles so zurechtgeschnitten ist für die Person. Und genauso ist es natürlich auch mit der Werbung, die will das dann auch immer individueller und individueller haben. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel SchülerVZ. Früher sind, glaube ich, die Leute wegen so ein paar Daten, Informationen über sich selbst auf die Straße gegangen und SchülerVZ schafft es einfach, die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Informationen selbst preisgeben, inklusive Fotos und sonstigem. Und dementsprechend wird natürlich auch dann die Werbung auf dieser Homepage ausgerichtet und zwar genau individuell für jede Person.
Dabei hilft die moderne Medientechnik. So werden sogenannte Cookies verwendet, um Benutzerprofile über das Surfverhalten eines Benutzers zu erstellen. Die können Werbetreibende dann auswerten und Zielgruppen oder sogar persönlichkeitsorientierte Werbemails schicken. Diese Daten geben die Nutzer quasi unfreiwillig im Internet bekannt.
Andere Dinge, vielleicht noch brisantere, veröffentlichen sie freiwillig. Jeder Teilnehmer gibt dort seine Vorlieben, Hobbys und seine Lebenssituation bekannt. Die Nutzer schicken von zu Hause ihre Bilder in die Welt, sie drehen per Webkamera Videos von sich und versorgen im Web-Tagebuch oder Weblog die digitale Öffentlichkeit mit ihren persönlichen Ansichten.
Einen dicken Hals habe ich natürlich, ja, wie die Annie, der sich benimmt, das ist das unterste Schublade.
Das heißt, er nutzt dich quasi aus?
Ich habe die rosa-rote Brille angehabt und ich sage mal...
Es ist natürlich, also ich verstehe ihn schon, wenn vielleicht emotional wirklich mehr da ist oder er sich wirklich gedacht hat, dass wir richtig fest zusammen sind, dann ist es.
Zum Lebensstil vieler Menschen scheint heute zu gehören, intimste Details aus dem eigenen Leben vor der Weltöffentlichkeit auszubreiten.
Und je mehr das geschieht, desto mehr verstärkt sich diese Tendenz wiederum.
Wenn Sie an sowas wie Deutschland sucht den Superstar denken oder diese leidige Modelsuche, dann hat das natürlich Verstärkungstendenzen dahingehend, dass bei Jugendlichen sehr schnell eine Vorstellung entsteht, wie es gehört zum Leben, dass man in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Das wird durch die Communities im Internet nochmal unterstützt. Das sind die Verstärkungstendenzen.
Sagt die Münchner Medienpsychologin Helga Teunert. Es wäre zu kurz gegriffen, diese Tendenzen allein den Medien zuzuschreiben. Denn dass es die Möglichkeit gibt, sich vor aller Welt zur Schau zu stellen, erklärt noch nicht, warum dies viele Menschen auch tun. Der Mediensoziologe Professor Heinz Steinert sieht daher das Aufscheinen neuer Fernsehformate wie der Castingshows als Begleiterscheinung der realen Gesellschaft, die sich gewandelt hat.
Also weil Sie dieses Beispiel dieser Castingshows anführen, die sind tatsächlich seit den 80er Jahren, seit wir so die Umstellung auf diese Produktionsweise des Neoliberalismus haben, in der Konkurrenz in den Vordergrund geschoben wird, sehr viel häufiger geworden oder sind eigentlich erst aufgetaucht wieder und passen mit dem, was sie darstellen, natürlich genau in diese verschärfte Konkurrenz. Es wird jetzt spielerisch vorgeführt, dass das ganze Leben ein Quiz ist, wie das Scherzwort geht, ne? Oder dass es eben in den Medien darum geht, zu konkurrieren, hineinzukommen, selber anzukommen, mit allen Mitteln sich durchzusetzen, sich geschickt anzupassen und sich an die Spitze zu drängen. All das führen diese Castingshows vor und das hat natürlich ein Stück Realitätsgehalt, indem wir eben in der verschärften Konkurrenz, in diesem verschärften Druck auch auf Arbeitskraft, Unternehmertum, also auf Selbstvermarktung, ja auch im realen Leben angewiesen sind.
Heinz Steinert hat sich als Forscher eingehend mit den Thesen der Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer auseinandergesetzt. Darin sind die Medien wie Fernsehen und Radio nur ein Teil dessen, was sie als Kulturindustrie bezeichnen. Diese Kulturindustrie spiegele die Herrschaft wider, die die Menschen im realen Leben erfahren, vor allem in ihrer Arbeit.
Womanizer,
mein Bauch ist so ein Ding, ey.
Kleiner Bruder,
ich wünsche euch echt Glück an.
Die Zuschauer haben entschieden. Du darfst im Haus bleiben.
Danke Zuschauer. Dankeschön.
Einer dieser Inhalte war auch die Serie Big Brother. Sie löste einen Aufschrei der Empörung aus, als sie im Jahr 2000 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Schon der Titel provozierte, denn Big Brother ist in George Orwells düsterem Roman der lückenlose Überwachungsstaat, der seine Bürger überall sieht und ihnen keine Privatsphäre mehr zugesteht.
Big Brother im neuen Jahrtausend aber war eine kommerzielle Fernsehshow, in der die Kandidaten freiwillig den voyeuristischen Blick des Publikums in ihr Privatleben zuließen. Zeitweise Ruhm und Geld gegen die eigene Intimsphäre, hieß der Tauschhandel. Dem Gewinner der Show winkten damals 250.000 Mark. 28 Kameras, 60 Mikrofone. Nichts entging den Blicken der Zuschauer, weder der Gang ins Bad noch der heimliche Geschlechtsakt im Dunkel des selbstgewählten Mediengefängnisses.
Du bist ja eine sehr attraktive Frau, aber ich finde es schade, dass du eigentlich jetzt die Jacke anhast. Man sieht gar nicht so viel von
dir.
Wie läuft es denn für dich im Haus?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit diesem Umstand, also draußen quasi mich zu duschen und so weiter und so fort, so gut umgehen hätte können. Also ist mir eigentlich doch leichter gefallen, als ich es gedacht hätte.
Seit Big Brother hat sich diese vermeintliche Lebensrealität in den Massenmedien festgesetzt. Reality-TV heißt das Stichwort.
Der Zuschauer tritt aus seiner passiven Konsumentenrolle heraus und betritt selbst die mediale Bühne, um seinen ganz eigenen Lebensstil unters Volk zu bringen. Oder eben für ein paar Minuten, Stunden oder Tage Medienstar zu sein. Während draußen Überwachungskameras öffentliche Plätze und Gebäude auf Filme bannen, beeilen sich einige Menschen, in den Fernsehstudios in die Kameras zu lachen, zu schreien und zu weinen. Seit jeher versucht die Werbebranche, gesellschaftliche Lebensstile, Stimmungen und Trends aufzugreifen, um ihre Produkte an den Mann und die Frau zu bringen. Das stellt auch die wissenschaftliche Leiterin des JFF-Institutes für Medienpädagogik in München fest. Helga Teunert.
Was richtig ist, ist, Medien sind Imagebilder. Wenn dieser Schlankheitswahn ausgerufen wird, der jetzt mit dieser Modelsuche ja wieder mal deutlich zu sehen ist, dann haben wir halt schon die Gefahr, dass junge Mädchen, die sich ohnehin schon dauernd dünn hungern, noch mehr hungern, weil sie diese Idealmaße meinen, erreichen zu müssen, weil das zum Schönheitsideal gehört. Wenn Lebensstile propagiert werden, die mit großen Autos, mit teuren Klamotten, mit edlen Essen gehen oder sowas verbunden sind, dann kann das auch eine Propagierung von solchen Lebensstilen sein, wo dann Menschen versuchen, dem hinterher zu hecheln in der Realität. Oder wenn, wie in den Daily Soaps, Beziehungsleben dargestellt wird als Friede, Freude, Eierkuchen oder aber als Eifersucht und Intrige, dann ist auch das natürlich eine Orientierungsquelle. Alles kann immer auch dazu führen, dass in der Realität Dinge verstärkt werden. Aber das Entscheidende ist dieser Begriff Verstärkung. Von alleine können die Medien das nicht, sondern es muss in der Wirklichkeit auch der entsprechende Boden da sein. Sonst haben die Medien nichts, wo sie aufsetzen können.
Über 3000 Bewerber und sie alle.
Dein Konto sagt nein. Deine Frau sagt nein. Wir sagen alles Gute.
Die Werbung versucht daher auch, an die reale Lebenssituation der Zielgruppe anzuknüpfen oder in ihren Medienspots Tendenzen und Stimmungen der Gesellschaft aufzugreifen. Besonders erfolgreiche Marken schaffen es dann, umgekehrt Lebensstile der Menschen zu prägen.
Das, was man klassisch in einer Werbevorlesung immer wieder erzählt, ist die Geschichte von Coca-Cola, wie Coca-Cola als beworbenes Produkt, also die Werbung nicht nur dieses Produkt, sondern einen Lebensstil, letztlich den amerikanischen Lebensstil oder was immer man auch darunter versteht, auf der ganzen Welt verbreitet hat. So gesehen gibt es sicher langfristig Wirkungen von Werbung auf die Gesellschaft, aber nur als Feedback-Mechanismus. Also die Werbung ist eben im Unterschied zum Beispiel zu einer politischen Intervention eben etwas, worauf Leute reagieren können, aber nicht müssen. Und so gesehen sind alle Rückwirkungen der Werbung auf die Gesellschaft längerfristiger Natur, beziehungsweise da gibt es sehr viele Dinge, die noch dazwischen passieren.
Sagt der Marketing-Experte der Universität Frankfurt, Thomas Otter. Andere Wissenschaftler hegen Zweifel an der Macht der Werbung. So auch der Mediensoziologe Heinz Steinert.
Wie sehr wird dann von der Werbung wieder beeinflusst, dumm gemacht oder sonst was werden, das ist auch eine sehr offene Frage. Wir wissen ja, dass wir von Werbung umlagert sind und wir haben auch gelegentlich unseren Spaß an Werbung. Und die Vorstellung, dass da Formen der Beeinflussung möglich wären, die uns hinterrücks erwischen sozusagen, ist, glaube ich, eher eine Fantasie dieser Werbeindustrie als eine Realität der Leute, die der Werbung ausgesetzt sind. Wir wissen schon, wie wir damit umzugehen haben.
Für Erwachsene mag das stimmen. Und auch für Schüler wie Anna Schendke und Erik-Jan Krausch, die bemerkenswert nüchtern ihre Medienumwelt analysieren.
Es gibt natürlich aber heute wie früher auch Idole, zu denen vor allem jüngere Heranwachsende aufschauen und deren Mode, Lebensstile und deren Erfolge sie gerne imitieren, am liebsten aber erleben würden. Andererseits konsumieren sie Medien in einer anderen Weise als früher. Sie lehnen sich dabei vor und steuern mit Maus und Cursor die Medien an, die sie wollen, zu Zeiten, wann sie wollen und an Orten, wo sie wollen.
Wir haben heute eine Medienwelt, die diese Orientierung durch massenmediale Angebote nochmal deutlich erweitert, indem das eine Mitmach-Medienwelt ist, die den Kindern und Jugendlichen Handlungsräume bereitstellt. Also in den bei Jugendlichen besonders beliebten Communities, da kann man ja nicht nur zugucken, sondern da kann man kommunizieren, da kann man Dinge, die man selber gemacht hat, reinstellen, Fotos, kleine Filme, alles kann man da öffentlich machen.
Während die Elterngeneration sich noch immer vor dem Fernseher gemütlich einrichtet und die Werbepausen gezwungenermaßen über sich ergehen lässt, spielen die Kinder nebenan an ihrem Computer den eigenen Programmdirektor. Sie ziehen sich ihre Serien und Filme aus dem Internet, wann es ihnen gefällt. Sie konsumieren sie, häppchenweise, wie es ihnen gefällt. Dadurch, dass sich der Medienkonsum verändert, werden sich wahrscheinlich auch die Medieninhalte verändern müssen. Ob sie in Zukunft durch die Unterhaltung und Werbung auch die Möglichkeiten für die Konsumenten bereitstellen werden, zumindest gedanklich aus den alltäglichen Zwängen ausbrechen zu können, dieses Problem hatten auch schon Adorno und Horkheimer vor gut 50 Jahren vor Augen. Und dahinter steht die Frage, wer wir in der Medienwelt sind und wie wir sein könnten in der Medienwelt dieser Tage. Und ihre Kritik galt weniger den Medienkonsumenten und ihren Lebensstilen als den Medienmachern.
Die Welt wird betrogen, ja, schon. Und sie wird betrogen mit Angeboten der leichten und billigen Befriedigung, die natürlich auch angenommen werden müssen, sonst funktioniert es ja nicht, ne? Also in dem Sinn könnte man sagen, wir spielen natürlich mit. Wir lassen uns betrügen, weil es so bequem ist. Aber die Grundtendenz des Kulturindustriekapitels ist die Kritik der Intellektuellen, die diesen Betrug betreiben, durch den Ausverkauf, den sie machen. Was zugleich impliziert, dass diese Intellektuellen es eigentlich besser machen könnten. Also Adorno und Horkheimer waren sehr wohl der Meinung, dass es da feine Unterschiede geben kann, dass es auch im Radio gute Sendungen oder jedenfalls mehr oder weniger schlechte Sendungen geben kann und dass man auf diese Unterschiede sehr wohl zu achten hat und dass es Aufgabe von Intellektuellen ist, eben nicht diese Unterstellung zu machen, die Hörer sind eh blöd und daher muss man sie mit einfachen und billigen Mitteln abfertigen. Also von daher ist diese ganze Betrugsgeschichte jedenfalls nicht auf das Volk gerichtet, das danach rufen würde, reingelegt zu werden, sondern wenn, dann sind es die Intellektuellen, die kritisiert werden.